Nehmen wir das Wichtigste vorweg. Österreich würde ohne Migrantinnen und Migranten nicht funktionieren. Punkt. Wie kommt es dazu? Welche Rolle spielen systemrelevante Berufe in der Arbeitsmigration? Mit welchen Barrieren, Benachteiligungen und Diskriminierungen werden Migrantinnen und Migranten in Österreich konfrontiert? Weshalb wollen immer weniger bleiben und warum wird das für Österreich zum Problem? Mein Name ist Michael Mazzol und über den Themenkomplex Migration und Arbeit spreche ich in der vierten Episode von In bester Gesellschaft, der Wissenschaftsdialog für die Vielen, mit Ökonomen und Migrationsforscherin Gudrun Biffel und Daniel Schönherr, Senior Researcher bei Foresight, dem ehemaligen Sora-Institut. Migration, ein Begriff, der in der politischen Debatte oft fällt, aber in den seltensten Fällen korrekt eingesetzt wird. Gudrun Biffel ist die ehemalige Dekanin der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung der Donau-Universität Krems. Als Ökonomin befasst sie sich seit Jahrzehnten mit Arbeitsmigration nach Österreich. Was bedeutet Migration eigentlich wirklich und in welche Kategorien kann unterschieden werden?
Generell heißt es grenzüberschreitende Wanderung. Grenzüberschreitende Migration ist eine, die von einem Land zum anderen geht. Wenn es innerhalb eines Landes ist, die Binnenwanderung. Und wenn es dann eine unfreiwillige ist, weg vom Wohnort innerhalb der eigenen Region, dann sind es Displaced Persons. Und das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich, als die Leute aus der österreich-ungarischen Monarchie auch nach Österreich geflohen sind, dann hatten wir keine so kleine Zahl von Displaced Persons. Und wenn Sie jetzt sagen, Fluchtmigration, kann ich ja schon sagen, Fluchtmigration, dann ist es schon spezifisch. Eine der Kategorien. Familienmigration, dann ist es eine der Kategorien. Kettenmigration, dann ist es auch wieder eine der Kategorien. Also Migration kann man spezifizieren, wenn man will, aber die Fluchtmigration, also Flüchtlinge und Asylwerber und Asylwerberinnen, sind Teil dieses Fachausdrucks. Und wenn ich Asylwerber und Asylwerberinnen habe, dann sprechen wir häufig auch von irregulärer Migration. Die Migration per se ist neutral, würde ich sagen. Wenn ich jetzt illegale Migration, sozusagen ein Grenzübertritt, der eben illegal ist, ohne dass man sagt, dass die Menschen illegal sind. Also davor muss man sich verwehren, denn der Mensch kann nicht illegal sein. Aber er kann irregulär aufhaltig sein, etc., das schon.
Tatsächlich ist Österreich ein Einwanderungsland, selbst wenn die eigenen Staatsbürger in der Bilanz abwandern, erklärt die Migrationsexpertin.
Österreich war ja nach dem Zweiten Weltkrieg ein Auswanderungsland und ist es sehr lange geblieben. Und bis jetzt haben wir netto Abwanderung von Österreicherinnen und Österreichern. Bis jetzt. Ja, netto so um die 5.000 bis 7.000 netto jährlich.
Damit ist klar, Österreich braucht Migration. Aber welche? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, meint Migrationsforscherin Gudrun Biffel.
Man muss auch eine Vision haben, wie sich Österreich weiterentwickeln will. Wirtschaftlich, technologisch, jeder redet von Innovation, aber welche Innovationen? Wo stehen wir? In welche Richtung wollen wir gehen? Also wenn ich so eine Vision habe, dann weiß ich, welche Arbeitskräfte ich brauche und dann schaue ich mir mein Bildungssystem an und weiß, was aus dem Bildungssystem jährlich herauskommt. Wenn ich dann diese Umsetzung nicht tätigen kann, dann werde ich genau nach den Qualifikationen suchen, die ich brauche.
Der Arbeitsmarkt braucht also Migrantinnen und Migranten. Derzeit sind aber ausgerechnet die Bereiche des Arbeitsmarkts von Zuwanderung abhängig, die die schlechtesten Arbeitsbedingungen aufweisen.
Also heutzutage sind es alle Tätigkeiten, die im Niedriglohnbereich sind, gekoppelt eventuell mit sehr gesundheitsfeindlichen Arbeitsbedingungen, sagen wir es einmal so.
Damit zusammen hängt doch der Niedriglohnsektor und dessen Entstehungsgeschichte.
Das ist das Riesenproblem bei uns, wenn wir uns anschauen. Wir haben einen großen Niedriglohnsektor, der entstanden ist über die Gastarbeiterwanderung, dürfen wir nicht vergessen. Warum ist das damals entstanden? Weil die eigene Bevölkerung, das waren die Fachkräfte, die sind KV überbezahlt worden, das waren oft 130%. Und der Migrant, die Migrantin hat gerade einmal den KV bekommen. Und das ist immer mehr auseinandergelaufen daher. Und dieser Anteil von Niedriglohntätigkeiten ist bestürzend hoch, insbesondere unter der migrantischen Bevölkerung.
Eine weitere Erklärung kann die sogenannte Crowding-Theorie bieten. Gudrun Biffel.
Die da bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Beruf, Reinigungsdienste, vor allem eine Population habe, dann ist der Wettbewerb untereinander so groß, dass jeder den anderen noch runtertragen will und daher ein Lohndruck drinnen vorherrscht, dass man nie was anderes zahlen muss als ein KV. Da kannst du schwer aufsteigen.
Besonders oft fallen ausgerechnet jene systemrelevanten Berufe in den Niedriglohn und prekäre Beschäftigung, die wir zu Beginn der Corona-Pandemie noch aus den Fenstern beklatscht haben. Daniel Schönherr ist Senior Researcher bei Foresight und hat sich in einer Studie unter anderem mit Arbeitsbedingungen und Berufsprestige von Beschäftigten in systemrelevanten Berufen beschäftigt. Er bringt etwas ganz Wesentliches auf den Punkt, was diesen Beschäftigten fehlt.
Da gibt es große Unterschiede in der Anerkennung, würde ich sagen. Anerkennung beinhaltet beispielsweise die Entlohnung. Da gibt es große Unterschiede. Beinhaltet aber auch die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel die Möglichkeit, in der Arbeit auch mitzubestimmen. Und die dritte zentrale Dimension, glaube ich, ist tatsächlich die Dimension der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit auch. Und da gibt es manche Berufe in dieser Gruppe der systemrelevanten Berufe, wo uns die Beschäftigten einfach sagen, sie fühlen sich nicht gesehen, beispielsweise in der Reinigung, einfach weil die Arbeit dann zu Randzeiten stattfindet. Aber auch beispielsweise Kassiererinnen im Supermarkt, die einfach das Gefühl haben, sie werden von den Kunden oder Kundinnen einfach gar nicht beachtet auch. Und gerade in diesen Berufen, in diesen eher prekären Berufen, in diesen Berufen aus der unteren Erwerbsklasse, da sind Migranten und Migrantinnen eigentlich deutlich überrepräsentiert.
Es ist kein Zufall, dass in systemrelevanten Berufen Migrantinnen und Migranten einen so hohen Anteil haben.
Die Gründe dafür sind, da gibt es mehrere. Wenn man sich die Mangelberufsliste anschaut, sieht man, einige dieser systemrelevanten Berufe stehen da drauf. Also wir versuchen auch gezielt, Leute aus dem Ausland für diese Berufe anzuwerben. Und noch ein Grund sicherlich ist auch, das betrifft vor allem Zuwanderer der ersten Generation, dass die teilweise mit großen Startschwierigkeiten hier zu uns kommen. Das heißt, ihnen fehlen einfach auch soziale Netzwerke, ihnen fehlen Informationen über den Arbeitsmarkt, sie haben oft auch nicht die Sprachkenntnisse und ihnen bleibt dann letztlich auch gar nicht viel was anderes über, als in diesen prekären Berufen anfangen zu arbeiten.
Migrationsforscherin Biffel führt noch einen Grund an, wie sich Einheimische und Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt verteilen. Auf die Marktmacht kann es auch ankommen.
Es ist daher interessant, dass vor allem Betriebe und Tätigkeiten, wo man eine gewisse Marktmacht hat, ein Alleinstellungsmerkmal hat, dort sind die Einheimischen und diejenigen, die diese Marktmacht nicht haben, also zum Beispiel Kleinbetriebe oder eben Tourismus, die im Wesentlichen Kleinbetriebe sind, ja, dann findet man dort im Wesentlichen die migrantische Bevölkerung.
Welche Möglichkeiten Migrantinnen und Migranten am Arbeitsmarkt haben, liegt natürlich auch an ihren mitgebrachten Qualifikationen. Und genau daraus resultieren eine Menge Probleme. Daniel Schönherr.
Ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Das sind ungefähr 20% der migrantischen Beschäftigten in Österreich, die sagen, sie fühlen sich oder sind für ihre Arbeit tatsächlich überqualifiziert. Das heißt, sie haben höhere Qualifikationen als das, was ihre Arbeit eigentlich verlangt. Das sind Leute, die in der Pflege arbeiten, die im Einzelhandel arbeiten, im Bau oder in der Gastronomie zum Beispiel. Ein sicherlich zentraler Grund ist der ganze Komplex rund um die Anrechnung und die Zertifizierung von im Ausland oder im Heimatland erworbenen Bildungsabschlüssen. Ich sage aber auch dazu auch von informellen Qualifikationen. Da gibt es auch mehrere Gründe. Die Bildungsstandards sind nicht in allen Ländern gleich. Manche Berufe, Gesundheitsberufe bei uns sind sehr stark reglementiert bei uns. Da fehlen dann auch häufig die Deutschkenntnisse, die müssen mühsam über längere Zeit nachgeholt werden. In dieser Zeit beginnen diese Leute dann in anderen Berufen, möglicherweise auch prekären Berufen zu arbeiten, verlieren damit dann Berufserfahrung. Also spielen mehrere Gründe zusammen, warum ausländische Beschäftigte ihre teilweise durchaus hohen Qualifikationen und Bildungsabschlüsse hier bei uns nicht adäquat einsetzen können.
Mit einem Vorurteil werden Migrantinnen und Migranten besonders oft konfrontiert, dass sie zu wenig arbeiten. Wie sieht das wirklich aus?
Also es gibt sicherlich dieses Klischee oder dieses Stereotyp, dass Menschen aus dem Ausland zu uns kommen und dann hier nicht arbeiten. Das stimmt so sicherlich nicht. Was stimmt, ist, dass die Erwerbstätigenquote niedriger liegt. Das ist also die Quote all jener zwischen 15 und 64, die erwerbstätig sind. Die liegt aber nur unter Anführungszeichen um 5 Prozentpunkte niedriger, wenn man sich vergleicht inländische Menschen und Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Und wo es de facto keinen Unterschied gibt, ist bei den Männern. Also ausländische Männer arbeiten genauso häufig wie inländische Männer. Wo es dafür einen größeren Unterschied gibt, ist bei den Frauen. Da liegt die Erwerbstätigenquote bei ausländischen Frauen tatsächlich um 10 Prozentpunkte circa niedriger als gegenüber inländischen Frauen. Also da gibt es eine große Kluft. Die OECD hat sich das angeschaut, speziell mit Fokus auf geflüchtete Frauen, was da die Gründe sind. Da gibt es auch wieder mehrere Gründe. Das Bildungslevel ist im Schnitt niedriger bei Frauen, die flüchten und zu uns kommen oder generell Frauen aus Drittstaaten. Sie stammen generell häufiger aus Ländern mit geringer weibliche Erwerbsbeteiligung. Sie haben oft wenig Wissen über den Arbeitsmarkt, auch über das Berufssystem sozusagen im neuen Land. Sie übernehmen häufiger, vor allem in der Anfangsphase, Tätigkeiten oder Arbeit im Haushalt. Das heißt aber auch, sie lernen die Sprache später. Das sind alles Gründe, die dazu führen, dass Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, vor allem Frauen aus Drittstaaten, eine geringere Erwerbsquote aufweisen. Die OECD macht aber auch ganz klare Empfehlungen, hier gezielte Maßnahmen zu setzen und diese Gruppe auch anzusprechen.
Welchen Benachteiligungen sind Migrantinnen und Migranten in systemrelevanten Berufen denn konkret ausgesetzt? Auch diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Rein deskriptiv sehen wir viele Nachteile von migrantischen Beschäftigten, vor allem Beschäftigten mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Sie sind häufiger in befristeten Beschäftigungsverhältnissen oder nicht auf Dauer beschäftigt, arbeiten häufiger in Berufen mit höherem Arbeitslosigkeitsrisiko, häufiger in Berufen, die schlecht oder schlechter entlohnt sind, also im Niedriglohnsektor beispielsweise. Sie arbeiten häufiger in Berufen mit ungünstigen Arbeitszeiten oder auf Abruf zum Beispiel. Also Berufe, prekäre Berufe auch, die gewisse sozialrechtliche Standards unterlaufen, würde ich sagen. Und wir sehen das auch, das übersetzt sich dann natürlich fast eins zu eins auch in die geringere Arbeitszufriedenheit. Also Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem aus dem Ausland in der ersten Generation, sagen uns, sie sind unzufriedener oder pessimistischer, was ihre Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt. Also auch das, diese Berufe bieten selten Aufstiegsmöglichkeiten. Sie haben geringere Mitsprachemöglichkeiten, im Schnitt höhere Arbeitsbelastungen aber. Und sie sind auch mit der innerbetrieblichen Situation unzufrieden, also mit der Beziehung zu Kollegen und Kolleginnen oder zu den Vorgesetzten. Aber wie gesagt, das ist so rein die deskriptive Ebene. Wir haben uns, oder ich habe mir in der Studie dann schon nochmal die Frage gestellt, okay, was von diesen schlechteren Arbeitsbedingungen objektiv lässt sich tatsächlich auf das Merkmal ausländische Staatsbürgerschaft zurückführen? Also was bleibt noch über an Unterschieden, wenn ich mir die Unterschiede in der Altersstruktur beispielsweise, wenn ich die abziehe oder unterschiedliche Ausbildungen, die Leute mitbringen, abziehe oder dass sie einfach auch in unterschiedlichen Branchen arbeiten. Wenn ich das alles sozusagen ausblende, was bleibt dann wirklich noch an Unterschied über? Das kann man durchaus als Diskriminierungskomponente bezeichnen. Und da sieht man schon, dass der Unterschied im Einkommen beispielsweise in der schlechteren Entlohnung, der reduziert sich ziemlich stark sogar. Oder auch der Unterschied sozusagen der Arbeitszeit. Da, wo der Unterschied sehr stark bestehen bleibt, ist alles, was mit dieser innerbetrieblichen Situation zu tun hat. Also die Beziehung zu den Kollegen und Kolleginnen, die Beziehung zu den Vorgesetzten, auch das Gefühl von Wertschätzung im Betrieb, in dem man arbeitet. Da bleiben diese Unterschiede zwischen ausländischen und inländischen Beschäftigten eigentlich sehr hoch. Und das übersetzt sich dann auch fast eins zu eins in reale Diskriminierungserfahrungen, die diese Menschen auch berichten.
Diese Diskriminierungserfahrungen haben Folgen. Denn Österreich braucht auch hochqualifizierte Zuwanderung dringend und steht damit im Wettbewerb mit anderen Ländern. Die herrschende xenophobe Grundstimmung in weiten Teilen des Landes sieht Migrationsforschung Biffel als großes Übel.
Wenn wir uns anschauen, die Qualifikationsstruktur der Migrantinnen und Migranten, der größte Anteil von Migrantinnen Einzelstaat sind Deutsche. Deutsche sind zu 45%, fast 50% hoch- und höchstqualifizierte Arbeitskräfte in Österreich. Das sind Migranten und Migrantinnen, ja? Von denen redet gar keiner. Aber auch aus den zentralosteuropäischen, also neuen EU-Mitgliedsländern, auch hier ein wesentlich höherer Anteil Akademiker als die österreichische Bevölkerung hat, wenn ich dieselbe Altersabgrenzung hernehme. Und dann ist klar, also die Elektroindustrie zum Beispiel und die Elektrotechnik würde ja ohne die Akademiker aus den mittelosteuropäischen Ländern gar nicht überleben können. Das heißt, die ganze Digitalisierung, die wir bräuchten in Österreich, wo wir so weit hinten sind, hängt damit zusammen, dass wir keine ausreichenden Migrantinnen und Migranten, Bildungssystem bringt es nicht, kann nicht so viel, so rasch erzeugen. Das heißt, man braucht Migrantinnen und Migranten. Die Rhetorik ist, die Migranten sind sowieso alle schlecht. Diese Xenophobie kriegen doch die Zuwanderer mit. Wenn Sie eine Alternative haben und hochqualifizierte Leute haben Alternativen, dann sagen Sie, gehe ich doch lieber nicht in ein Land, auch wenn es gute Sozialleistungen gibt. Aber wenn ich jeden Tag das Gefühl habe, es werde angefeindet, dann will ich nicht dorthin gehen. Und das ist interessant, dass das auch unter Deutschen gesagt wird, dass auch die das Gefühl haben, die österreichische Bevölkerung ist auch ihnen gegenüber xenophob. Und da kommt nämlich auch noch die Wissenschaftsfeindlichkeit Österreichs dazu. Also das ist eine unwahrscheinlich ungute Mischung, eine extreme Wissenschaftsfeindlichkeit und noch eine Xenophobie. Also wie wollen wir da eigentlich die großen Schritte machen können, die wir brauchen, um überhaupt den Anschluss halten zu können? Wir sind nicht in der Innovationsführerschaft Europas, das sind die skandinavischen Länder. Und Deutschland ist uns schon meilenweit voraus.
Kurz gesagt, die Politik ist gefragt.
Eine große Herausforderung für die österreichische Gesellschaft eigentlich. Und die ist, dass die Politik endlich ein positives Wording finden muss für die Rolle der Migration in Österreich. Österreich ist ein Land mit dem höchsten oder einem der höchsten Anteile von Migrantinnen und Migranten am Arbeitsmarkt, aber auch in der Bevölkerung. Trotzdem haben wir so eine negative Diktion in der Politik und in Österreich. Das geht ja weiter, das geht ja in der Bevölkerung weiter. Die können das ja jetzt auf einmal alles sagen, wenn es die Politik sagen kann, dann können sie es auch sagen. Und das hören natürlich die Migrantinnen und Migranten auch. Und es ist ja interessant, auch die Menschen, die aus der EU kommen, ja, sind im Schnitt ja nach 5 Jahren wieder weg. Ja, die Hälfte der Migrationsbevölkerung aus der EU ist 4 bis 5 Jahre da. Die Drittstaatsangehörigen sind etwas länger da, etwa 60% sind dann noch da. Jeder, der aber eine Alternative hat, geht weg. Und das hat sehr viel mit dieser Rhetorik zu tun, mit dem Gefühl, dazuzugehören.
Letztlich geht es auch um politische Teilhabe. Daniel Schönherr.
Was wir eben sehen, was die Ergebnisse zeigen, ist, Menschen mit Migrationshintergrund nehmen für sich seltener Mitsprachemöglichkeiten im Betrieb wahr, auch weniger Gestaltungsmöglichkeiten, was ihre konkrete Arbeit anbelangt. Und natürlich übersetzt sich das dann wieder auch auf so eine größere Ebene, nämlich die politische Ebene. Und wir sehen da einfach seit Jahren, Jahrzehnten eine sinkende politische Repräsentation in Österreich. Das hat bis zu einem gewissen Grad mit der zurückgehenden Wahlbeteiligung zu tun, aber zum allergrößten Teil natürlich damit, dass es eine Kluft gibt zwischen wer darf wählen hierzulande und wer lebt in diesem Land. Und das ist in Wien beispielsweise so, dass ein Drittel der Wiener und Wienerinnen aufgrund der Staatsbürgerschaft einfach nicht wählen darf. Aber auch da muss man wieder sagen, das ist auch nicht ganz gleich verteilt. Eine Kollegin von mir, Martina Zantonella, hat sich das angeschaut und herausgefunden, also bei den Reinigungskräften sind es 70%, die hier arbeiten und leben, aber nicht wählen dürfen. Bei den Pflegekräften 65% und bei Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, sind es rund 50%. Also die sich politisch nicht beteiligen dürfen oder zumindest nicht in Form von Wahlen. Und das, um vielleicht nochmal zurückzukommen zum Anfang, zu den systemrelevanten Berufen, das widerspricht natürlich auch Leitsatz, von dem die österreichische Integrationspolitik zumindest seit 2011 sehr gerne spricht, nämlich diese Integration durch Leistung oder Integration durch Arbeit, wenn nämlich Arbeit so gestaltet ist, dass sie eben nicht integrativ wirkt.
Was wäre abseits der Rhetorik und der Wertschätzung gegenüber Migrantinnen und Migranten die wichtigste Maßnahme, die im Integrationsbereich getroffen werden sollte? Migrationsforscherin Gudrun Biffel hat eine klare Vorstellung.
Eine der ersten Aktivitäten, die man im Migrationsbereich setzen muss, ist, einen Daueraufenthalt zu ermöglichen, der wirklich ein Daueraufenthalt ist. Wir haben derzeit Rot-Weiß-Rot-Karte für 2 Jahre, dann hast du es verlängerbar und verlängerbar 5 Jahre, dann hast du Daueraufenthalt EU und dann heißt unbefristet. Das ist richtig, aber immer nach 5 Jahren musst du wieder einen Antrag stellen. Und nach 5 Jahren überlegst du dir immer wieder, soll ich da bleiben? Soll ich nicht da? Welche Alternativen habe ich? Das heißt, man rechnet sich nach 5 Jahren immer wieder die Alternativen nach. Und wenn wir sowas wie ein Permanent Resident Status hätten, sowas wie die Green Card in Amerika oder auch Permanent Resident Status in Australien, dann wäre das etwas ganz anderes, weil dann bringt man sich auch ganz anders ein. Und dann ist noch immer die Frage auch der Wahlen. Wo kann ich wählen? In welchem Zusammenhang? Wie kann ich auch politisch partizipieren, wenn ich da länger bin? Also ich würde ja meinen, dass man, wenn man EU, EFTA, also EWR-Angehöriger ist, dass man auch in Österreich, wenn man hier mindestens 5 Jahre, also Daueraufenthalt EU hat, dass man dann auch wählen kann in Österreich. Es muss nicht unbedingt die österreichische Staatsbürgerschaft sein, wenn man schon so restriktiv ist bei der Gewährung der Staatsbürgerschaft.
Zusammengefasst. Wir müssen uns anstrengen, damit wir als Einwanderungsland für hochqualifizierte ZuwanderInnen überhaupt wieder attraktiv werden. Dazu gehört erstens ein echter Daueraufenthalt, zweitens die Ausweitung der Möglichkeiten politischer Partizipation, also die Teilnahme an Wahlen, und drittens geht es um die Rhetorik. Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen und Töne in unserer Politik, brauchen wir geradezu eine Trendwende, was die Wertschätzung für unsere Migrantinnen und Migranten bedeutet. Sie gehören schließlich zu uns, sonst würde unser Land gar nicht funktionieren. Und wir müssen uns rasch etwas einfallen lassen, damit Hochqualifiziertes überhaupt in Erwägung ziehen, sich dauerhaft in Österreich niederzulassen. Das war die 4. Episode von In bester Gesellschaft, der Wissenschaftsdialog für die vielen. In der nächsten Episode geht es um das Thema Sozialstaatsbeiträge. Wer das nicht verpassen will, jetzt abonnieren.